Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Es wird wieder hart gecheckt und das mitten in den Playoffs. Der Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim in der DEL2 geht wieder auf Sendung. Aufgezeichnet wird die aktuelle Folge am Dienstag, 24. März, also nach dem dritten Viertelfinalduell zwischen den Star Bulls Rosenheim und den Eisbären Regensburg. Das ist natürlich auch unser Hauptthema, speziell auch das Rekordspiel zwischen den beiden Teams. Mein Name ist Thomas Neumeier, an meiner Seite meine beiden Kollegen aus der OVB Sportredaktion, Marinus Obermeier und Marco Aleksic. Servus Marinus, servus Marco.
Servus, hi, servus.
Und bevor wir in die Viertelfinalserie zwischen den Star Bulls Rosenheim und Regensburg einsteigen, noch ein Thema gibt es nämlich in dieser Folge, denn Sie hören die 99. Ausgabe von Hart gecheckt und die 99 ist im Eishockey eine ganz besondere Nummer, dazu später dann aber mehr. Und damit gleich rein ins erste Drittel und in die spannende Serie zwischen Rosenheim und Regensburg. Die Mannen aus der Oberpfalz liegen nach 3 Spielen mit 2-1 in Führung. Im ersten Duell gewannen die Regensburger in Rosenheim mit 3-2. Das zweite Spiel gewannen die Star Bulls bei den Eisbären mit 5-1. Und dann gab es auch noch das längste Spiel in der Geschichte der DEL2, das die Regensburger am Sonntag in Rosenheim mit 6-5 in der vierten Verlängerung für sich entschieden haben.
Werbung!
Servus Marinus! Was war das für Ihre Eishockey-Marathon am Sonntag? 123 Minuten. Das Rekordspiel steckt uns allen heute noch in die Knochen, oder?
Aber definitiv, ja, man hilft aber nicht. Schon morgen am Mittwoch steht Spiel 4 an. Das heißt, voller Fokus und Akkus im Turbomodus aufladen.
Das ist genau die richtige Einstellung. Und die absolut beste Tankstelle dafür ist der Woche der Prechtl. Um nach so einem Kraftakt wieder richtig in Schwung zu kommen, gönnt man sich am besten das Premiumfleisch. Zarte Weidelammhüften oder feines Iberico-Schweinefilet.
Top für die schnelle Regeneration. Prechtl hat übrigens an der Wursttheke richtig aufgefahren. Es gibt feine Kalbsleberwurst im Golddarm. Und gescheite Depreziner von der Metzgerei Hilge aus Rosenheim. Alternativ haben wir aber 100% Bio-Heumilchkäse von der Bio-Käserei Walchsee.
Um die Nerven in den Griff zu kriegen, brauchst du aber ab und zu auch was Richtiges im Glasl, um den Optimismus auch hochzuhalten. Bei den Weinen von süß und fruchtig heißt das Motto derer Woche, zu viel des Guten wie wundervoll. Da gibt's bei Riesling, Trollinger Rosé und Samtrot einfach mal 33% mehr Inhalt, gratis in der Literflaschen.
Und wer sich lieber mit Bier auf Spiel 4 einstimmt, die Getränkeabteilung hat Kühls Tegernseher, Schärammer und natürlich auch den guten Krombacher Spezi parat. Und ein Geheimtipp für Freitag, im Prechtlmarkt Brannerburg steigt wieder die große Frisch-Fisch-Aktion an der Theke.
Also, ab zum Prechtl, gescheit einkaufen, Akkus aufladen und dann mit voller Energie zurückschlagen.
Bei Prechtl. Da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Schauen wir mal gesamt drüber. 2-1 in der Serie für Regensburg. Nicht ganz so überraschend, oder?
Ja, doch, eigentlich schon. Weil ich der Meinung bin, dass die Star Wars das durchaus bessere Team sind. Mhm. Auch wenn sie in der Hauptrunde 4-mal verloren haben. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie beide Heimspiele in die Playoffs verlieren.
Mhm. Marco, wie siehst das du?
Ja, vor allem am Sonntag hat man es eigentlich gesehen, dass die Star Bulls, die hätten das Spiel schon ziehen können. Und das Auswärtsspiel in Regensburg war eigentlich ziemlich überzeugend. So von dem her, man kann schon sehen, dass die Star Bulls eigentlich die bessere Mannschaft sind. Da stimme ich dem Marinus zu.
Okay.
Was meinst du, Thomas?
Ja, Spiele auf Augenhöhe, die haben wir ja so prophezeit. Auch wenn Regensburg alle 4 Duelle in der Hauptrunde gewonnen hat, es sind auch wieder Spiele auf Augenhöhe. Das 5-1, sage ich jetzt mal, auch wenn es überzeugend war, war ein bisschen klarer vom Ergebnis, wie es auch hätte sein können. Also da waren ja auch ein paar spannende Geschichten beim Stand vor 1-1 oder 2-1 für Rosenheim dabei. Deshalb für mich nicht so überraschend, dass Regensburg führt. Es ist auch ein bisschen so Auswärtsstärke Star Bulls, Heimschwäche Star Bulls. Das ist ein bisschen von der Hauptrunde übernommen. Also, dass jetzt da 2-1 steht nach 3 Spielen, ist nicht überraschend. Dass Regensburg führt, ist jetzt auch nicht ganz so überraschend. Auch wenn ihr euch beide recht gibt, dass die Star Bulls eigentlich vom Spiel her die bessere Mannschaft sind. Aber das waren sie in der Hauptrunde in vielen Spielen auch und haben dann doch 0-4 Bilanz gegen Regensburg gehabt. Ganz allgemein nochmal, wenn man auf die 3 Spiele schaut, was ist euch aufgefallen? Ist euch irgendwie Besonderheiten auffallen in den Playoffs gegenüber der Hauptrunde?
Naja, also wie üblich in den Playoffs ist die Gangart ein bisschen ein bisschen härter. Ich finde, also, ich weiß nicht, du meintest ja, Thomas, vor den Playoffs, dass für dich wichtig sein wird, wie die Star Bulls sich da zeigen, ja, weil es ja letztes Jahr gegen Dresden da ein bisschen gefehlt hat. Wie siehst du das? Zeigen sie ein anderes Gesicht? Zeigen sie das Gesicht, was du erwartet hast in den Playoffs?
Teils, teils. Also Spiel 1, würde ich sagen, war noch dasselbe Kuschelkurs wie teilweise gegen Dresden und in den Hauptrundenspielen. Da haben sie sich ein bisschen an Schneid abkaufen lassen, gerade so in den Szenen, wenn abgepfiffen wurde. Spiel 2 haben sie dagegen gehalten. Vielleicht Initialzündung der gewonnene Faustkampf von Luigi Calci, du lachst schon, da kommt noch was auf mich zu, ich weiß es. Aber da waren es dann ein bisschen frecher und haben sie ein bisschen das Momentum genutzt. Spiel 3 war mal wieder ein bisschen zu wenig. Also da, ja, wenn Abpfiffer war, da war immer eher der Regensburger, der dann so ein bisschen für Recht und Ordnung gesorgt hat und die Rosenheimer haben da ein bisschen gekuscht. Mhm. Und das war mir einfach zu wenig. Wobei, ganz klar sagen muss, Handschuhe ins Gesicht und ein bisschen im Gesicht vom Gegner reiben. Also wir sind beim Eishockey, das ist ein bisschen so mimosenmäßig. Find die irgendwie nicht toll, aber kehrt anscheinend dazu, muss man damit leben. Aber hat man zum Beispiel Rosenheimer Handschuhe im Gesicht von Regensburg, haben wir nicht so oft gesehen wie Regensburger Handschuhe im Gesicht von Rosenheim.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Man hat gesehen, dass im zweiten Halbspiel vielleicht ein bisschen zurückgeschalten wurde. Allerdings, was mir da aufgefallen ist, die Psychospielchen sind da ein bisschen ja mehr in den Vordergrund gerückt, würde ich sagen.
Ja.
Da ist man mal vielleicht ein bisschen leichter hingefallen und vielleicht mal so ein bisschen die Fans mitgenommen, vielleicht mal so ein Pfeifkonzert provoziert.
Ja.
Ich glaube, dass man das vielleicht jetzt mehr gemacht hat, oder? Wie habt ihr das gesehen? Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall. Also allein was Teemu Pulkkinen, was über den von den Regensburger Fans geschimpft wurde, der ja nach jedem Wechsel noch mit irgendwem geredet hat, irgendwie Trash-Talk rausgehauen hat, auch Wille Järvelein und Lukas Laub sowieso, also da, aber auch von Regensburger Seite, also es war weniger physisch und mehr psychisch, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Erstes Spiel, die Star Bulls verlieren vor heimischer Kulisse mit 2-3. Mich hat unwahrscheinlich genervt und das war immer so das ganze Ding, der letzte Spieltag in der Hauptrunde, das zählt einfach nicht mehr, oder das letzte Wochenende war eh schon wurscht. Es hat so ein bisschen angeknüpft an das Ganze und es war dann das vierte Spiel hintereinander, dass die Star Bulls nach einer Führung vergeigt haben. Das ist schon was ich einer anprangere. Sie haben 1-0 geführt, sie haben 2-1 geführt. Und dann verlierst du das Spiel 2-3 zu Hause. Und Marinus hat es ja eben angesprochen. Spiel 1 war für ihn von besonderer Bedeutung. Seitdem ist er Regensburg-Favorit. Mhm. Marinus, ist das jetzt so gewesen? Und warum hat man das Spiel so hergegeben?
Ich glaube wirklich, dass das wirklich auch vor der Hauptrunde angeschlossen hat. Also man hat diesen Schalter nicht umlegen können. Das hat wirklich gewirkt wie so ein Hauptrundenspiel. Das spielen wir jetzt runter, es geht nicht mehr um früh. Also da hat irgendwie vieles gefehlt, was man in der Playoff-Spiel braucht. Und Regensburg hat es dann mit einfachsten Mitteln eigentlich ausgenutzt. Hat dann natürlich auch ein bisschen Glück gehabt am Ende. Aber war verdienter Sieg. Und was du ja immer sagst, also es war genau so, wie man prophezeit hat, der Schalter auf Playoffs war einfach nicht da.
Ja, ich würde sagen, dass Regensburg das vielleicht anders wie anderen Mannschaften in der Liga liegt, wenn die Star Bulls sich hinten reinstellen. Mhm. Es war in dem Heimspiel jetzt am Sonntag, zweimal ist man zwei Tore vorne gewesen und jedes Mal haben sie wieder zurückgeschlagen. Also wenn die Star Bulls nicht auf Offensive, sondern auf Defensive setzen, dann wird Regensburg stark. Also ich glaube, dass sie ihnen dahingehend vielleicht ein bisschen liegen.
Mhm. Aber wenn ich das erste Spiel sehe, da hast du ja im Gegensatz zur Hauptrunde auch gar nicht viel verändert gehabt. Regensburg hat dicht gemacht, war teilweise mit drei Mann noch vor Neffin. Mhm. Die Star Bulls haben es wieder nicht geschafft, dass sie Neffin beschäftigen konnten. haben wieder nur auf den Bauchnabel geschossen, weil das dann so Notschüsse waren, weil sie nicht anders durchgekommen sind. Da hat sich eigentlich zur Hauptrunde, Marino, so hast du gesagt, eigentlich fast gar nichts verändert gehabt.
Na, genau das ist es ja. Also es hat nicht gewirkt wie ein Playoff-Spiel für mich. Ja.
War Spiel 2 anders? War das dann ein Playoff-Spiel?
Spiel 2 war ein Playoff-Spiel.
Und zwar ab Beginn oder ab dem Zeitpunkt mit Faustkampf angeraten?
Also für Regensburg ab Beginn, für Rosenheim ab dem Faustkampf. Weil vor dem Faustkampf war Regensburg überlegen. Da hatte man schon Angst, dass wieder so weitergeht. Und ab dem Faustkampf war Rosenheim dann voll da.
Mhm. War natürlich dann auch das Glück, Marco, dass gleich bei der Strafzeit dann das 1:1 gefallen ist.
Mhm.
Und Rosenheim quasi dieses Voll-Dasein und dieses Momentum dann auch gleich mit einem Tor genutzt hat.
Ja, das war auch ein gut platzierter Schuss. Ich glaube, Screen wurde auch gefahren. Also Neffin hat das in dem Moment nicht gesehen.
Fabian Dietz, hervorragender
ja.
Screen.
Ja, es war wichtig auch, dass man da gleich ausgleicht.
Und bevor wir dann in die weitere Analyse kommen, ratscht man natürlich, dass es vor dem Spiel Veränderungen gegeben hat in der Star Wars Mannschaft. Und Christopher Kolatz ist reingekommen anstelle von Oscar Auzio. Charlie Saro ist raus, Jordan Taubert verletzt raus. Und dafür haben Timo Pulkkinen und Wyatt Shinkosi. Genau, haben gespielt und ich sage mal, die Umstellungen haben alle gefruchtet. Hättet ihr es damals auch so gemacht?
Ich glaube, dass man was machen musste in der Situation. Also es war die einzige Möglichkeit, glaube ich, nochmal was zu ändern, den Torwart zu wechseln und die anderen Kontingentstürmer zu bringen. Ich denke, dass ich das auch so gemacht hätte, ja. Was meinst du, Marinus?
Ja, definitiv. Also da irgendwas muss da machen, hat 5-mal gegen Regensburg verloren. Und du hattest nur noch einen einzigen Spieler, der noch nie gegen Regensburg verloren hat, dass du den dann bringen musst, ist ja klar.
Hm. Du hast es gesagt, jetzt nicht im Podcast, aber so, wie wir untereinander geredet haben, Marinos, Wyatt Shinkosi, unbelastet gegen Regensburg und völlig Neffin unbelastet. Und genau so hat er dann auch das 2:1 gemacht.
Ja, hat er im Interview bei uns gesagt, er ist ein Spieler, der Tore schießen will. Und ich glaube, dem ist wurscht, wer da vor ihm steht, der schießt halt einfach. Mhm. Das Tor, was er gemacht hat, finde ich, hat man das perfekt gesehen. Er hat halt einfach gespielt, als wäre er ein normaler Torwart.
Mhm. Und er hat sich das Tor eigentlich selbst vorbereitet, weil er überragenden Vorcheck gemacht hat und so eigentlich ein bisschen den Puckverlust der Regensburger vor dem eigenen Tor provoziert hat.
Ja, ich stand ja genau davor, ich habe das Foto gemacht. Nee, da hat er gut reagiert auf jeden Fall.
Ja.
Und einfach schnell gehandelt, das war gut gemacht, ja. Ja.
Bleiben wir beim nächsten Kontingentstürmer, der reingekommen ist, Timo Pulkkinen, das 3:1 gemacht. Und dann nehmen wir gleich natürlich das Spiel am Sonntag mit, 3 Tore. Der läuft richtig heiß, der zeigt für mich, warum er jetzt NHL gespielt hat und ist ein bisschen so der Playoff-Spieler.
Ja, dafür wurde er geholt, um den anderen Kontingentspieler ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen. Und jetzt zeigt das, also man sagt ja immer, die Ausländer, die legen in den Playoffs nochmal eine Schippe drauf.
Mhm.
Und er ist aktuell das beste Beispiel dafür.
Ja, und es war ja nicht bloß die Tore, sondern es ist ja seine Leistung, was der wegradelt. Anscheinend von den Zeiten am Sonntag mit die meiste Eiszeit gehabt bei den Star Wars. Und auch sonst, also immer on fire, auch wenn abgepfiffen ist, noch immer drauf, ballert aus allen Rohren. Ich glaube, das ist die Leistung, so wie man ihn sehen will.
Mhm. Ja, und wenn man ihn mal genau beobachtet, er gibt Anweisungen auf dem Eis, der Backcheck ist hervorragend, der geht immer sofort mit zurück. Er ist nie der Stürmer, der als letztes im eigenen Drittel wieder ist, sondern eher wahrscheinlich meistens als erstes.
Ja.
Also hat wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, ja.
Ja, und dann sprechen wir über den dritten, der neu reingekommen ist. Christopher Kolatz. Es waren ja nicht bloß die Tore zum 2:1 und 3:1 durch Shinkosi und Pulkkinen, die wichtig waren, sondern beim Stande von 1:1, beim Stande von 2:1 für Rosenheim, sensationelle Paraden von Christopher Kolatz. Und dann auch im zweiten Drittel 2 Alleingänge gemeistert. Also diese Hereingabe hat sich auch komplett rentiert.
Er hat sehr stark gespielt in Regensburg.
Was war das für ein Monster-Save?
Ja, das war...
Im ersten Drittel.
Ja, war wirklich. Also, Christopher Kollatz wirklich eine gute Leistung gezeigt bisher in den Playoffs, finde ich. Auch, ich würde sagen, auch im zweiten Spiel.
Ja.
Für in seinem zweiten Spiel.
Dann 5 Gegentore in 60 Minuten ist aber immer schlecht für einen Torwart.
Gut, der beste Torwart der Liga hat auch 5 Gegentore.
Ja, ja, aber er hat so viele gute Dinge raus.
Ja.
Und für mich ganz viel brandgefährliche Schüsse, die durchgegangen sind, vielleicht durch ein, zwei Leute, der mit die Schoner aufgehört hat, also mit die Füße war ganz schnell unterwegs. Marinos, wie schätzt du die Leistung ein?
Ich konnte eigentlich nur zustimmen. Er hat leider das Pech gehabt, sage ich mal, dass er dann beim entscheidenden 5:5 vermeintlich den Torwartfehler gemacht hat und den Abpraller zugelassen hat.
Mhm.
Aber vorher und danach, die weiteren 62 Minuten, das war richtig, richtig gut. Teilweise hat er ein bisschen Glück gehabt, gehört aber auch dazu. Sonst hat er wirklich einwandfreie Leistung gezeigt.
Ja. Sprechen wir nochmal über das Spiel in Regensburg. Wir haben ein bisschen die härtere Gangart in den Playoffs angesprochen. David Morley, Strafe, der Goldhelm der Regensburger. Ja, Stockschlag gegen CJ Stretch. Jari Paasanen hat davon gesprochen, voll auf die Eier, so hat er es in der Pressekonferenz erwähnt. Was sagt ihr dazu? Es hat ein Spiel Sperre gegeben.
Ja, für mich ist es zu wenig. Allerdings hat es schon mal so einen Fall in der Saison gegeben. Ich glaube, beim Ravensburger war es, wenn ich mich nicht täusche. Der hat damals auch nur ein Spiel bekommen, von dem er, wenn die Liga meint, es reicht, dann sollen sie das halt so machen, können wir jetzt ja nichts ändern. Meiner Meinung nach sind solche Aktionen, die mit dem Sport ja an sich nichts zu tun haben, sollten härter bestraft werden als ein Spiel. Weil so ist quasi kleiner Freifahrtschein für die Spieler am Ende vom Spui. Du verlierst, lässt halt die Frust ein bisschen raus und ein Spiel ist ja gar nichts eigentlich.
Bin ich ganz klar der Meinung, wollte ich auch loswerden. Wenn der Puck dabei ist, wenn Jack von hinten gegen Kopf und Nacken und so weiter, gibt er oft einmal so Einspielsperre, Faustkampf, alles gut, gehört dazu, auch in den Playoffs, wenn da dann Einspielsperre ist, aber da war der Puck nicht in der Nähe, das war einfach Körperverletzung für mich, außen nichts raus, mit dem Schläger zugehaut, hat nichts mit dem Spiel zum Tor gehabt, geht dann nochmal auf den am Boden liegenden Spieler los. Ja, das ist, also das, wenn nur eine Spielsperre ist, dann ist das für mich der komplette Freifahrtschein zum Holzen.
Ja, absolut unsportlich, stimme ich euch zu.
Gut, am Ende 5:1 Sieg für die Star Wars in Regensburg. Dann hat man das Momentum eigentlich bei sich und nutzt es ja auch. Man hat gleich die erste Torschance im dritten Spiel. Nach einer halben Minute, Luke Laub scheitert an Neffin. Man geht in Führung mit 2:0, man geht mit 3:1 in Führung, man geht mit 5:3 in Führung. Das kann doch dann nicht sein, dass man in einem Playoff-Spiel dann nochmal unentschieden spielt.
Ja, das ist das, was mich so am meisten stört. Du hast deiner größten Stärke, hast du dir selbst beraubt so ein bisschen. Weil die größte Stärke war immer die Verteidigung.
Ja.
Und jetzt in den letzten Wochen, es war ja in den letzten Hauptrundenspielen schon so, du schaffst es nicht, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Und das ist für mich die größte Sorge aktuell, weil du siehst ja, du schierst die Tore, du hast jetzt in die letzten 2 Spiele 10 Tore geschossen,
ja.
Aber du kassierst inzwischen einfach viel zu viele. Wo Jari Paasanen ja selbst einmal sagt, 2 Tore Maximum, jetzt waren es halt 5. Oder 6 dann am Ende. Das ist für mich ein schlechtes Zeichen.
Also wenn ihr im Heimspiel 5 Tore schießt, dann muss ich das Spiel ziehen. Ist meine Meinung. Gehen wir das Spiel aber dann auch nochmal durch. Haben die Star Bulls sich zu sicher gefühlt? Haben sie Tempo rausgenommen? Marco, wie siehst du das?
Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Tempo rausgenommen wurde. Es ist wirklich die Frage, an was es liegt. Ich glaube, dass es... ich weiß nicht, ob es die Star Bulls selber beantworten können. Wieso man am Ende Tore kassiert. Vielleicht ist es der Kopf. Vielleicht waren sie schon im Kopf in der Kabine. Ich kann es nicht sagen.
Ich fand es ein bisschen komisch, würde ich fast sagen, dass das 5-4 fällt.
Mhm.
War blöds Gegentor passiert, ja, 6 Minuten vor Ende. Danach gab es aber nie so die große Druckphase von Regensburg, dass ich gesagt hätte, die Star Wars stehen nur noch hinten drin.
Erst als der Torwart gezogen wurde.
Selbst da eigentlich nicht. Und was ich ein bisschen komisch fand, du hattest dreimal die Chance, die Scheibe rauszubringen. Und einmal hattest du die Situation, dass dann Wyatt Ngoffi hat die Scheibe hinterm gegnerischen Tor an der Bande eingeklemmt.
Ja.
Und du bist eigentlich, du hast keinerlei Anstalten gemacht, überhaupt auf dieses 6-4 zu gehen, auf das leere Tor zu gehen, sondern du hast die Scheibe eingeklemmt, hast es dann verloren und bist dann in den Angriff der Regensburger eingelaufen.
Ja.
Und das ist für mich so irgendwie das falsche Zeichen gewesen in dem Moment. Du magst nur noch verwalten und hoffst, dass du die Zeit irgendwie rüberbringst, anstatt aktiv auf das Tor zu gehen.
Ja, früher war es ja so, also in dieser Saison ganz lang, hat uns ja unser Statistiker Manfred Eder immer wieder bestätigt, wenn nach 40 Minuten die Star Wars geführt haben, dann waren die Schotten dicht, dann hat man das Spiel eigentlich gewonnen. Und das ist in dem Fall jetzt gerade ein bisschen weg gewesen. Aber über die Gegentore müssen wir trotzdem noch ein bisschen sprechen. War da nicht irgendwas mit Icing?
Ja, die Diskussion ist groß. Der Schiedsrichter hat ausgewunken, weil anscheinend ein Rosenheimer den Regensburger Spieler am Spielen des Pucks gehindert hat.
Mhm.
Ich glaube, es war Joel Keusen, der dann Regensburger Schläger so hochgekommen hat. Deswegen hat er es ausgewunken. In der Situation war es leider so, sieht wahrscheinlich jeder anders.
Glaube ich, gibt's die und die Meinung, oder?
Ja.
Und dann geht dieses Spiel in die Verlängerung. Und geht in die Verlängerung. Und geht in die Verlängerung. Und geht nochmal in die Verlängerung. 4 Verlängerungen. Das längste Spiel in der DEL 2. Das zweitlängste Spiel im deutschen Eishockey. Wie habt ihr es so erlebt mit den Verlängerungen?
Ja, es ging ewig, das Spiel. Ich weiß noch, Thomas, du hattest immer ein Auge drauf. Was ist jetzt der Rosenheimer Rekord? Das ist der DL2-Rekord.
Genau.
Hat uns dann immer ein Update gegeben, wann der nächste Rekord erreicht war.
Wenn er mal kurz, wenn er gejubelt hat auf der Pressetribüne, dann war eh das.
Nee, ja, ich glaube, insgesamt saßen alle Zuschauer und wir 6 Stunden oder sowas im Eisstadion. Ja. Ja. Und dass es dann so ausging, vielleicht ein bisschen schade, aber ja, war auf jeden Fall ein Eishockey-Marathon, würde ich sagen.
Ja, man muss ja sagen, auch die ersten beiden Verlängerungen waren ja noch, finde ich, meine Ansicht, richtig gut. Da war noch Tempo drin, da war noch Power. Ab der dritten Verlängerung ist es dann ein bisschen runtergegangen, aber das war natürlich verständlich. Im Endeffekt haben ja die Jungs über 2 Spiele gemacht. Hat man ihnen dann zum Schluss angemerkt, aber wie gesagt, ganz normal. Was ist dir so aufgefallen, Marinus, in diesen Verlängerungen?
Gar nichts.
Entgeistert die Augen.
Überhaupt nichts. Was soll mir da auffallen? Was ist dir denn aufgefallen?
Ja, ich hab's ja gerade gesagt, so die ersten 2 Verlängerungen.
Ja, das ist ja, ich würde mal sagen, Naturgesetze, dass der Körper irgendwann langsamer wird.
Ja.
Es stand sehr oft so spitz auf Knopf. Also es gab unzählige Chancen auf beiden Seiten, wo die Scheibe schon mal drin sein hätte können. Mal von der Linie geklärt, dann war es wieder Pfosten.
Ja.
Also
Pfostenschuss Willi Järvelinen.
Ja.
Haben wir gehabt. Und wir hatten ein Tor. Fabian Dietz. Und jetzt können wir ein bisschen streiten, oder? Marinus sagt, der war drin. Korrekterweise.
Ja, drin war er so oder
drin
so.
Drin war er sowieso, aber korrekterweise.
Ich finde es schwierig. Die Entscheidung auf dem Eis war ja Tor.
Ja.
Und sie haben es lang angeschaut. Und ich bin der Meinung, du konntest nicht klar beweisen, dass Luis Sertagosic am Puck war. Und ich bin auch der Meinung, du konntest nicht klar beweisen, dass der Schläger von Fabian Dietz zu hoch war. Also die Schiedsrichter müssen ja, wenn sie auf Tor entscheiden, auf dem Eis klar beweisen, dass es anders ist.
Mhm.
Und ich finde, das kannst du in den Videoeinstellungen nicht 100% einfach beweisen. Und deswegen fand ich's ja diskussionswürdig auf jeden Fall, dass das Tor nicht gezählt hat. Vielleicht wollten sie es wirklich nicht so entscheiden dann mit dem Videobeweis, aber ich bin der Meinung, es wäre ein gutes Tor gewesen.
Sie haben sich es auch wirklich lange angeschaut.
Mhm.
Ja, ich stimme Marinus zu. Man kann es nicht 100% sagen auf dem Video. Ich glaube, also ich meine, es kommt darauf an, ob er den Puck mit dem Schläger über der Latte berührt hat oder unter der Latte. Meiner Meinung nach kann man es wirklich nicht so genau sagen. Wahrscheinlich war es genau auf Lattenhöhe. Es war wirklich eine Zentimeterentscheidung.
Mhm. Was meinst du? Aber dann muss Tor bleiben.
Ja.
Entscheidung
auf dem Eis war Tor, ja. Aber anscheinend haben die Schiedsrichter gesehen, dass es über der Latte war.
Und wenn sie es nicht so entscheiden wollten mit einem Videobeweis, sie wollten es auch nicht mit Strafzeiten entscheiden, gehört aber einmal dazu. Also, liebe Schiedsrichter, dürft ihr einmal ein bisschen mutiger sein. Ja, Eigentlich super, Fabian Dietz, wie er den nur runtergeholt hat. Wieder Topscreen eigentlich vorm Torwart. Aber dann war es ja kein Rekordspiel gewesen.
Das stimmt.
Natürlich waren die Rosenheimer Fans damit auch zufrieden gewesen. Wir müssen über das Gegenteil auch sprechen. Beim Bulli hat Jarep Hasanen da den Fehler entdeckt, wie man vielleicht gestanden ist, wie man dann nach dem verlorenen Bulli reagiert hat. Haben das dann so Sachen, die einfach der Konzentration oder der Müdigkeit geschuldet sind?
Man hat es auch beim Torwart gesehen, er ist nicht mehr rechtzeitig rübergekommen. Hm. Die Bewegungen von allen Spielern waren da ein bisschen langsam zu der Zeit. Es ging dann auch schnell, also die Gäste haben das Bulli gewonnen, dann ging der Puck raus auf die blaue Linie und dann aufs Tor und dann hat er den Abpraller reingemacht. Und in dem Moment stand halt auch kein Verteidiger bei ihm.
Ja.
Also die Verteidiger sind nicht schnell genug vors Tor gekommen. Das ging zu schnell.
Bryce Kindorp, der Torschütze, und das war genau jener Mann, der für den gesperrten David Marley ins Team gekommen ist. Also auch die haben gezwungenermaßen eine Umstellung gehabt und auch da hat der Conti gestochen. Der hat 2 Tore gemacht in dem Spiel. Rekordspiel, ihr wart dabei. Wie habt ihr das so durchgezogen? Marinus, du hast das Ding geschrieben für uns. War immer so ein bisschen was offen lassen, ein paar Zeilen noch, wo kann ich da was rausnehmen? Die Verlängerung kurz halten, bring die Fans einmal ein bisschen mit ins Spiel, wie es denn so aus deiner Sicht ausgeschaut hat, weil das Tor ist, glaube ich, 22.36 Uhr gefallen. Bis 23 Uhr soll der Bericht dann immer fertig sein. War dann eine enge Geschichte. Also du musstest nach dem Spiel nochmal richtig Gas geben.
Ja, es war eigentlich ganz okay. Ich habe früh vom Text vorher schon geschrieben gehabt. Ich habe die Verlängerung sehr kurz gehalten, weil da braucht man jetzt nicht jede Chance nur einzeln erwähnen.
Ja.
Und den Rest vom Text, der war so gut wie fertig. Es haben nur die Stimmen gefehlt. Dann halt je nachdem, wann das oder wer das Tor schießt, das 6. nur 1-2 Einzelheiten klären, aber sonst war es schon ziemlich weit, also war jetzt nicht so stressig. Ich wollte einfach nur heim, ehrlich gesagt, weil mir der Popo ein bisschen weh da hat irgendwann, aber sonst war es gar nicht so schlimm.
Das, obwohl die Sitze gepolstert sind.
Ja, aber irgendwie, wenn man 6 Stunden lang oder 5 Stunden lang rumhockt, dann irgendwann ist es schwierig.
Es gibt ein paar, die sind nicht rumgehockt, sondern die sind gestanden und die haben von Minute 1 bis zur Minute 123 richtig Gas gegeben. Ich muss sagen, Riesenkompliment an die Fans. Auch HV Ringsburger waren mit dabei, die das auch durchgezogen haben. Also Stimmung, die sind nicht müde geworden, irgendwie, oder?
Die sind wahrscheinlich heute noch heiser.
Das kann sein. Also wenn man Jarep Hasanen bei der Pressekonferenz die Stimme gehört hat, die war auch ziemlich heiser. Aber die Fans, das war schon überragend. Da war keine Spur von Müdigkeit.
Ja, also die muss man bedenken, die haben ja vorher auch noch diesen Fanmarsch gemacht vom Spiel. Also die waren wirklich seit 15 Uhr, waren die irgendwie unterwegs. Also Hut ab, was die da geliefert haben.
Die haben hoffentlich die Stimme natürlich gut geölt. Dann geht das vielleicht schon. Ja, Spiel 4 in Regensburg, Spiel 5 auf alle Fälle am Freitag nochmal in Rosenheim. Ist dann die Serie vorbei?
Hoffentlich nicht.
Nee.
Ich sage auch nein. Also Sonntag wird auf alle Fälle noch gespielt. Das sage ich euch. Aber was muss passieren, damit die Star Wars das Ruder rumreißen?
Also ich sag, du musst dich wieder mehr auf die Defensive konzentrieren. Ich gehe davon aus, ohne es jetzt zu wissen, dass es eine Umstellung geben wird, weil ich der Meinung bin, dass mit Charlie Zero jetzt nach diesem Marathonspiel ein frischer Mann nicht schaden kann. Ja, aber sonst müssen sie so spielen wie im ersten Auswärtsspiel. Von der ersten Minute diesmal weg, vorne die Chancen nutzen und hinten einfach dicht machen.
Die Chancen nutzen und hinten dicht machen, das ist ja ein einfaches Rezept.
Ja, aber so spielen sie es die ganze Zeit schon eigentlich. Und
na, es gibt eine Frage für mich. Du sagst, dass Stürmer mal wechseln, weil natürlich das Spiel, das lange Spiel vielleicht Spuren hinterlassen hat. Wenn die Spieler müde werden, und das ist ja so in der Playoff-Serie, vielleicht ab Spiel 4 spätestens einmal, jetzt vielleicht schon eher, weil das ja so lang war, das dritte Spiel. Wenn die Spieler müde werden, dann wird die Bedeutung vom Torhüter nochmal größer. Würdet ihr den Torhüter wechseln?
Ich glaube, die Frage muss Christopher Kohler selbst beantworten.
Wie müde und fit er ist.
Genau, weil wenn er sagt, er ist bei 100% und der Trainer sieht das auch so, Dafür haben wir ja einen Torwarttrainer. Mhm. Dann würde ich ihn nicht wechseln.
Ja, er hat gut gespielt.
Von der Leistung her braucht man gar nicht
reden. Von der Leistung
braucht man nicht reden. Es geht nur um die Frische.
Ja, das kann ich so nicht sagen, ob er spielen kann oder nicht.
Ja, schwierige Entscheidung, weil es natürlich dann auch die Sturmreihen wieder betrifft. Und deshalb möchte ich da nicht in Jari Paasanen ins Haut stecken. Wichtig war, in den Kopf von Jonas Neffin zu kommen. Jetzt sind sie eigentlich reingekommen. Der hat 2x5 Gegentore kassiert. Meinst du, dass sie weiter reinkommen werden?
Ich denke schon. Also inzwischen bist du eigentlich, oder mit die letzten 2 Spiele, mit 10 Toren in 2 Spielen, bist du eigentlich schon gut dabei. Ich glaube, jetzt haben sie inzwischen dieses Mittel gefunden. Die machen sie sehr gut. Die Regensburger regen sich ja darüber auf, dass sie oft nur Nachschlusspfiff oder erwärmten Spiel mal nur hingängern und irgendwie Körperkontakt suchen oder so. Ich glaube, das machen sie ganz gut. Und ich bin da ziemlich sicher der Meinung, dass das auch so weitergehen wird.
Okay, dann schließen wir jetzt erst einmal die EL2 Viertelfinalserie zwischen den Stabus und den Eisbären Regensburg ab. Wir verlassen die Playoffs der DEL2 und widmen uns jetzt dem ganz Großen im Eishockeysport. Hart gecheckt ist in der 99. Ausgabe und die Nummer 99 ist die prominenteste Nummer im Welteishockey. Gibt's denn Rückennummern, die euch noch so besonders in Erinnerung sind, außer der 99?
Im Eishockey natürlich Robert Müller.
Die 80.
Woran ich mich immer erinnern werde, ist die 77. Das war André Strakow damals.
Okay.
Einfach nur, weil es das Geburtsjahr meiner Mama ist. Aber sonst.
Marco, was trugst du bei deinen Spielen für Rückennummer?
Die Nummer 8.
Hat das eine besondere Bedeutung?
Gefällt mir gut,
die Nummer. Oder war das Trikot, das wo übrig war?
Nee. Hat keine Bedeutung.
Welche Rückennummer ist dir in Erinnerung?
Jetzt auf Rosenheim bezogen?
Im Eishockey.
Auf was willst du hinaus, Thomas? Das ist halt irgendwas. Sag doch einfach.
Ich denke da zum Beispiel natürlich als Rosenheimer an die berühmte 25, die Mandy Hilger, der großen Legende des Rosenheimer Eishockeys, gehört hat. Ich denke auch an die 28, Micky Rohner, Rekordspieler bei den Star Bulls seit der Gründung 2000. Die 29, Ernst Höfner, Meisterkapitän von der letzten Rosenheimer deutschen Meistermannschaft. Das waren so für mich die prägenden Nummern in Rosenheim. Gibt's die 68 von Jaromir Jagr? Das ist natürlich eine ganz eine besondere Nummer. Hat ein bisschen einen geschichtlichen und politischen Hintergrund. Und ja, klar, dann kommt die 99. Das ist die große Nummer, Wayne Gretzky. Jetzt ist er 65 Jahre, Spitzname The Great One. Und jetzt ratet's mal, bei seinem Karriereende 1999, wie viele NHL-Rekorde hatte er damals? Einer ist ja jetzt gebrochen worden von Alex Ovechkin.
Ja, also Tore, Punkte.
Viel, viel mehr. NHL zählt ja überall irgendwo was.
Ja, du hast gesagt 27.
Geh ein bisschen weiter rauf.
Noch mehr?
Natürlich.
43.
99.
Nein, das war der Clou gewesen. Es waren 61. Gut, da waren natürlich dann Playoff-Rekorde und so weiter, also nicht bloß Saisonrekorde. Insgesamt 894 Tore, 2857 Punkte. In einer Saison hat er mal 92 Tore geschossen und ist der einzige Spieler, der über 200 Punkte in einer Saison erzielt hat und ist, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar. 4-mal den Stanley Cup gewonnen mit den Edmonton Oilers und nach dem Karriereende 1999 ist die Nummer 99 auch ligaweit in der NHL gesperrt worden und es ist die einzige Nummer, die ligaweit gesperrt ist. Mhm. Also da sieht man die Größenordnung. In Amerika haben sie eine Umfrage gemacht von den besten 100 Sportlern des 20. Jahrhunderts. Da war er auf Nummer 5 in Amerika. Muhammad Ali war noch ein bisschen davor und Michael Jordan. Aber er war die Nummer 5. Sieht man, was er in der Sportart und so weiter bedeutet hat.
Ja, und man sieht ja auch so, auch wenn die Nummer nicht gesperrt ist, nimmt die Nummer auch keiner außerhalb der NHL.
Ja.
Also man sieht, im deutschen Eishockey wird man keinen Spieler mit der Nummer 99 sehen. Auch zum
da
Beispiel.
Ist Riesenrespekt dabei. Ja, 4 Stanley Cups hat er gewonnen. Gold bei den Olympischen Spielen ist ihm verwehrt geblieben. ist daran gelegen, dass die kanadischen Profis ja lange nicht dabei waren und erst 1998 dazugekommen sind und da sind sie dann ausgeschieden und Tschechien hat Gold geholt. Da war er noch mit dabei. Es hat ein paar Spieler mit Rosenheimer Verbindung gegeben, die mit ihm gespielt haben, und zwar in Kanada bei den Edmonton Oilers, die früheren Tom Ralston, Jaroslav Pusa und Gordon Sherwin. Und bei den Los Angeles Kings haben dann Jim Hiller, Brian McReynolds und Rob Murphy, die dann später in Rosenheim gespielt haben, mit ihm gespielt. Einmal hat er bei der Weltmeisterschaft teilgenommen, 1982. Da waren Karl Friesen und Wacky Kretschmer auf deutscher Seite mit dabei und haben gegen ihn gespielt. Dann hat es damals noch den Canada Cup gegeben, Riesenturnier, 1985. Und da waren auch ganz viele Rosenheimer in der deutschen Mannschaft dabei, die gegen Kanada gespielt haben und gegen Wayne Gretzky. Unter anderem Ernst Höfner, Michael Beetz, Franz Reindl, Peter Schaaf, Rainer Blum, den wir auch schon bei uns im Podcast gehabt haben, und Karl Friesen. Das war quasi die Rosenheimer Meistermannschaft von 1985, die zweite Meistermannschaft. Dann frage ich euch, was denn Gretzkys Büro ist?
Hinterm Tor.
Genau. Das war jetzt eigentlich so ein bisschen das Trapez ist für einen Torwart.
Genau.
Das war so die Bezeichnung früher. Mhm. Weil er war ja eigentlich der Techniker und wollte diesen harten Kämpfen vor dem Tor aus dem Weg gehen. Und dann hat er sich immer hinterm Tor eingefunden, hat die Pässe nach vorn gespielt oder ist dann irgendwo nach vorn marschiert und hat erfolgreich abgeschlossen. Noch einer, der Rosenheimer Verbindung hat und eine besondere Verbindung zu Wayne Gretzky, das ist nämlich der Co-Trainer der Star Bulls, Jamie Bartman. Und ihn habe ich zu Wayne Gretzky befragt. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an, was Jamie Bartman für Erinnerungen hatte.
Wenn Gretzky in Edmonton gespielt hat, habe ich auch in Edmonton gelebt und habe ich College gespielt. Und natürlich habe ich die Oilers verfolgt die ganze Zeit und war damals meine Lieblingsmannschaft. Nicht nur Gretzky, aber Yari Curry und Mark Messier und Paul Coffey habe ich sehr viele Spiele gesehen und verfolgt. Und der war unglaublich gespielt. Die Mannschaft war eine unglaubliche Mannschaft. Die haben viel Spaß miteinander gehabt, aber Gretzky war abartig. Der hat alles machen. Das war ein ganz anderes Eishockeyspiel im Vergleich mit heutigen Tag. Aber Gretzky hat Fähigkeiten und Augen und Hände. Und der hat keinen Bombe-Schuss, aber trotzdem hat er viele Tore geschossen. Ich glaube, 92 Tore hat er in einer Saison geschossen. Mhm. Er war wirklich so wie Gordie Howe damals, Bobby Orr damals, wo Superstars. War fantastischer Spieler. Gegen ihn habe ich nicht gespielt. Ich war in Toronto auf dem Hockey Hall of Fame mit meiner Frau einen Sommer. Und das war damals der alten Eishockey Hall of Fame. Und Gretzky war da mit seiner damaligen Verlobte. Es war seine Frau. Und ich habe ein Bild mit Gretzky und ein Bild mit meiner Frau und Gretzky in der Stanley Cup zusammen. Schöne Erinnerung. Wir haben nur Glück gehabt. Der war damals da. War nicht so viel los. Und dann habe ich gehört, Gretzky ist da. Und dann habe ich mit ihm gesagt, hey, ich habe in Edmonton gespielt und bla bla bla. Und ein bisschen Smalltalk und haben ein paar Bilder gemacht. War ein schönes Erlebnis. Also für meine Frau auch aus Deutschland. Auf einmal da steht Wayne Gretzky. War schon eine schöne Zeit.
Jamie Bartman, der Co-Trainer der Star Wars, hat Wayne Gretzky spielen sehen und hat ein schönes Bild mit ihm und dem Stanley Cup. Ja, das war Folge 99. Na, ganz noch nicht. Wir haben noch ein drittes Drittel. Aber das war die 99 zu Wayne Gretzky. Und von der großen Weltbühne gehen wir dann nochmal zurück in die DEL2. Schauen wir doch einmal kurz noch auf die anderen Serien. Krefeld gegen Landshut. Wahnsinn, oder? 4-12, das Spiel in Landshut. Gibt es, glaube ich, auch in den Playoffs ganz selten so ein Ergebnis.
Ja, ich fand schön.
Viele Tore. Viele Tore sind immer schön.
Viele Tore gegen Landshut. Viele Tore, wunderschön und gegen einen richtigen Verein. Na, aber es ist erschreckend, wie stark Krefeld ist, aber auch erschreckend, wie schwach Landshut anscheinend ist.
Das haben sie ja ein bisschen in das nächste Spiel auch noch mit reingenommen. Da waren sie ja im ersten Drittel einmal ganz schnell 3-0 hinten. Die haben gute Abwehrspieler, die haben gute Torhüter eigentlich, Landshut. Aber dass sie so überrollt werden, hätte ich nie gedacht. Kassel gegen Weißwasser. Da ist ein bisschen Spannung drin in der Serie. Weißwasser zeigt Zähne. Marco, wie siehst du?
Ja, die haben überrascht jetzt am Sonntag. sind im ersten Drittel mit 3-0 in Führung gegangen gleich.
Ja.
Einmal war es, glaube ich, ein Konter. Dann haben sie einmal ja ausgenutzt, dass Kassel gewechselt hat und sind dann vors Tor gekommen. Das 3-0 ist auch irgendwie reingegangen. Also so schnell war man dann 3-0 vorne. Aber ja, Kassel ist dann nochmal zurückgekommen und in der Overtime ja hat Weißwasser dann das entscheidende Tor geschossen. Mhm. Steht 2-1, oder?
2-1 in der Serie, ja. Glaubt ihr, dass es da noch mehr spannend wird?
Ich rechne eigentlich nicht damit.
Okay, also dass Krefeld weiterkommt, glaube ich, braucht man auch kein Wort mehr darüber verlieren. Ravensburg gegen Bietigheim. Spannend. Zweimal Overtime. Nicht so lang wie in Rosenheim. Und dann gibt's noch den Auswärtssieg von Bietigheim. Der Außenseiter führt in der Serie mit 2-1. Hättet ihr das gedacht?
Ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, dass die Serie eine ziemlich klare Angelegenheit für Ravensburg sein wird.
Ja, ja.
Kann ich jetzt auch öffentlich zugeben, stehe ich dazu.
Ja, aber wie stark ist Bietigheim? Haben das Momentum von Ravensburg, das die nach dem ersten Spiel gehabt haben, weil da war ja Bietigheim 3-0 vorne und dann gewinnt Ravensburg das Spiel nur in der Verlängerung, haben das Momentum dann wieder komplett auf sich gezogen und zurückgeschlagen. Mhm. Das hätte ich bei der doch erfahrenen Ravensburger Mannschaft nicht gedacht.
Naja, aber Bietigheim ist ja auch eine sehr erfahrene Mannschaft. Haben da ja ein paar Haudegen drin, ja, die jetzt nicht die erstes Playoff spielen. Und die waren ja in der Hauptrunde die letzten 10 Spiele richtig gut in Form. Also, dass das eng wird, hätte man irgendwie mitrechnen können. Hätte natürlich auch deutlich werden können, weiß man die Playoffs ja nie.
Ja.
Aber es macht auf jeden Fall Spaß, die Serie zu verfolgen.
Weniger Spaß, und das wissen wir ja aus dem ersten Jahr der Rosenheimer nach dem Wiederaufstieg, machen ja die Playdowns. Da ist die erste Runde schon durch. Weiden gegen Bad Nauheim entstand dann 0-4. Bad Nauheim hat sich den Klassenerhalt gesichert. Und auch Freiburg ist durch. Glückwunsch an Kilian Kühnhauser und die Wölfe Freiburg, die sich dann gegen Kaufbeuren so gewehrt haben und die Kaufbeurer in die Schranken verwiesen haben. Sie haben ja da einen Sieg weniger gebracht, weil sie in der Tabelle schon so weit vorne waren. Für euch überraschend oder waren das eigentlich die normalen Dinge?
Ja, Weiden hat ja sogar Heimrecht gehabt. Also hätten wir ja nicht mit rechnen können, dass die jetzt 4-0 verlieren.
Ich habe schon damit gerechnet, weil ich da die Tendenzen gesehen habe einfach. In Weiden war so viel Chaos in dieser Saison, dann haben sie dann die ja ein bisschen verletzt. Thomas Rubisch ist verletzt, den wir ja vielleicht nächstes Jahr in Rosenheim sehen. Ward ist dann ein bisschen auf sich alleine gestellt, ist auch von der Verletzung zurückgekommen. Da sind halt die Leistungsträger dann auch aufgrund der vielen Verletzungen, die sie in der Saison gehabt haben, vielleicht dann doch nicht so fit, wie sie für so entscheidende Spiele sein sollten. Dann war der Trainerwechsel, dann gibt's da ganz viel Gerüchte. Der Sohn des Investors steigt vielleicht ein und was weiß ich alles. Und das macht das Ganze ja nicht sicherer in dieser Phase. Und Bad Nauheim hat natürlich erfahrene Kontis und hat auch nochmal den Trainer gewechselt, was vielleicht auch nochmal einen Schub gibt. Und das waren dann so diese Tendenzen, was man vielleicht sehen kann. Und deswegen war es für mich jetzt nicht so überraschend. Ich habe mir ein bisschen weit ausgelehnt bei Kaufbeuren gegen Freiburg, wo ich einfach gemeint habe, dass Kaufbeuren da ein bisschen diesen Turnbull-Effekt, dieses Momentum sich holt. Wobei Freiburg ja in der letzten Zeit auch nicht schlecht gespielt hat, sondern gut dagegen gehalten hat. Deswegen hat es auch so seine Berechtigung. Aber jetzt lehne ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen weit zum Fenster aus. Aber ich habe das einfach Kaufbeuren den Klassenerhalt schafft. Was meinst du?
Also bei der ersten Kaufbeurer-Serie, finde ich, bist du sogar aus dem Fenster rausgefallen.
Bin ich kurz rausgestolpert.
Jetzt würde ich da vielleicht sogar recht geben.
Wobei, das erste Spiel, da hat Kaufbeuren da, glaube ich, auch geführt.
Ja, die waren generell eng, die Spieler.
Ja, also lass da das Momentum ein bisschen kippen. Dann ja, habe ich mit meinem sehr gewagten Tipp nicht einmal Unrecht gehabt.
Ja, hätte Fahrradkette.
Ja, genau.
Hätte der und der, dann war das und das. Aber ist halt nicht so.
Ja.
Aber jetzt würde ich dir sogar recht geben. Ich glaube, es wäre eine enge Serie. Ich weiß nicht, ob Weiden das schafft. Also ich finde auch, dass Kaufbeuren mehr so das Momentum vielleicht hat. Auch wenn sie jetzt die Serie 4-0 verloren haben. Aber bei Weiden ist wirklich viel Unruhe drin und ich weiß nicht, ob die das schaffen, sich dort nochmal hundertprozentig zu konzentrieren und das dann wirklich den Klassenerhalt zu schaffen.
Und jetzt kommt das auf, was ihr die ganze Zeit gewartet habt. Ich habe mir nur mal weit aus dem Fenster gelehnt. Alejandro Angaran und Luigi Calce. Der Kampf im zweiten Spiel, wie von mir prophezeit. Ich sag, in den ersten zwei Spiele wird es irgendeinen Faustkampf geben zwischen Angaran und
Calce.
Italienisch, beide italienische Abstammung. Angaran und Calce. Könnte vielleicht eine lustige Geschichte sein. Sag ich das einmal so, wenn es in die ersten zwei Spiele zu dem Faustkampf kommt, wäre ja ein Mannschaftsessen für euch zwei spendieren.
Das merkt man uns.
Ich schreibe am Luigi mal.
Ich weiß, dass ich euch ein Mittagessen schuldig bin. Und es ist ganz klar, dass wir zum Italiener gingen. Das ist logisch. So, das war Hart gecheckt, Nummer 99. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wünschen wir euch noch spannende Playoff-Duelle zwischen den Star Wars und Regensburg. Und dann hören wir uns wieder mit der nächsten besonderen Ausgabe. Hart gecheckt Nummer 100 steht nämlich kurz bevor. Und wir haben dann ein paar Geschenke für euch. Seid gespannt. Bis dann. Servus.
Ciao.
Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Prechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.